Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Ich krieg's ohne Gackern hin, hast du es mitbekommen?
Ja, wenn ich nicht mehr mache, weil es vom Tape kommt, ist ja klar, dass du dann nicht lachen musst. Herzlich willkommen.
Hi. Technik, Google, ja. Hardware, was?
Was?
Das gibt doch gar nicht. Es gibt jetzt richtig coole Geräte, glauben wir, coole Geräte von Google.
Glaubst du?
Die man kaufen kann. Glaube ich, doch, ich glaube schon.
Ja, Google hat gestern Geräte vorgestellt, darüber müssen wir kurz reden.
Ja, dann reden wir über Yahoo. Ist da eigentlich noch jemand? Ja, die haben noch Millionen von Accounts. Ich weiß nicht, wie viele sie noch nutzen, bis auf einen.
Die haben doch letztens 500 Millionen verloren. Also nicht verloren, sondern halt die Daten dazu sind geleakt, was ziemlich cool ist. Also, für die 500 Millionen Menschen, die betroffen sind, nicht so cool. Aber wo dann jeder gesagt hat, okay, es gibt wirklich noch 500 Millionen Yahoo-Konten.
Mhm. Scheint so zu sein. Und wie heißt es so schön, Männer werden 8 Jahre alt und danach wachsen sie nur noch. Wir reden über Kinderspielzeug.
Ja, genau. Ja, das ist denn für mich. Also wir reden über ein cooles Gadget-Nerd-Kinderspielzeug, wo man die Kleinen schon mal so richtig mit dem Internet of Things vertraut machen kann.
Vernörden kann.
Gleich mal von vornherein versauen.
Verdauen.
Ja, ich bin ein bisschen müde. Wir haben das Wochenende gearbeitet. Wir haben nämlich eine Systemeinstellung hier im Unternehmen gehabt, im ganzen Konzern. Und das war sehr anstrengend.
Sehr nervenaufreibend.
Ja, es sind dann immer so die kleinen Dinge, die dann nicht gehen. So Sachen wie Artikel mit einem Hochkomma im Titel gehen nicht in den Warenkorb, weil das JavaScript sich an dem Hochkomma verschluckt. Und da muss erst mal draufkommen in dem Shop von 2016. Naja, und vor allem, weil wir auf dem Testsystem diese Hochkomma nie drin hatten, weil wir,
Er knirscht etwas mit den Zähnen, aber wir sind da. Wir sprechen über Google,
ja.
die jetzt richtig rausfahren, hardware-technisch, oder?
Genau, die haben gestern total coole Sachen vorgestellt. Ein iPhone, nein, wie heißt es bei denen? Ich weiß nicht.
Pixel also, heißt es. Das Nexus-Gerät ist tot, es lebe Pixel sozusagen. Ja. Ein sehr, sehr hochklassiges, hochwertiges Android-Mobiltelefon-Smartphone. Und meine Argumentation für Android-Geräte war ja lange Zeit, die sind günstiger als die iPhones. Ist jetzt damit auch hinfällig?
Ja, die langen ganz schön zu. Ich glaube, die fangen auch bei 7,49 an fürs Kleine. Also es gibt, um mal ein bisschen die Rahmendaten abzugrasen, im Prinzip kann man einfach auf die apple.com/iPhone gehen und Apple iPhone durch Google Pixel ersetzen. Es gibt zwei Geräte. Es gibt ein 5-Zoll-Gerät und ein 5,5-Zoll-Gerät. Also ziemlich genau, ein bisschen größer ist das Kleine als das iPhone und das iPhone Plus. Und mit 32 und 128 Gigabyte kommen sie dazwischen und darüber gibt nichts. Ich weiß nicht, haben die eigentlich so einen Micro-SD-Slot? Ich glaube nicht, habe nichts gelesen.
Also ein Headphone-Jack haben sie.
Ja, gibt's in drei Farben. In auf Deutschland, ich habe gerade nachgeschaut, heißt nur Silber und Anthrazit. Ich glaube, US Store gibt's so Namen wie Really Black und Very White und irgendwas war mit Blau noch. Irgendwie sowas. Also ganz wilde Namen bei den Farben.
Gab es auch wieder so ein Mini-Shitstorm. Twitter stürzt sich ja ganz gerne mal auf sowas. Ja. Really Black.
Ja, und genau, kommen in zwei Größen fangen bei 7,49 an und ich habe gerade nachgeschaut, das größte, also das 5,5 Zoll mit dem 128 Gigabyte liegt bei 1.009 Euro.
Boah, das sind Apple-Preise.
Das sind ziemlich genau identisch, die Apple-Preise. Ich glaube, das größte, also ja, okay, bei Apple gibt es noch das 256er, das kostet, glaube ich, 1109 oder 1129, irgendwie sowas. Aber ich glaube, das 128 Gigabyte 7 Plus kostet auch 109 Euro. 1009 Euro.
Also es ist ein ganz klarer Angriff auf die Apple-Produkte. Ja. Und ich habe ja auch das Gefühl, wenn es jetzt nicht darum geht, dass man auf dem Android-Gerät seine Custom-ROMs installiert, glaube, es hat gerade jemand die Klospülung betätigt, also falls ihr das auch hört. Also wenn es jetzt nicht um die Konfiguration des Betriebssystems geht, dann ist es ja mittlerweile mehr eine Glaubensfrage, ja, welches Produkt man verwendet. Vielleicht auch eine Sicherheitsfrage. Also ich nehme mal an, man kann sich sowohl das große iPhone als auch das große Pixel, Google Pixel mit gutem Gewissen kaufen. Aber es ist eine Einstellungssache und welches System man halt zu Hause schon etabliert hat, so wie Michael.
Genau. Bisschen, ne? Nee, also ich habe ja eigentlich nichts gegen Android. Also ich würde es mir jetzt nicht kaufen, weil ich eben, wie du selber schon gesagt hast, also ich habe halt meine ganzen Apps, ich habe meine ganze Infrastruktur daheim von Apple, mehr oder weniger. Ich habe ein Apple TV, ich habe ein Mac daheim und da geht es halt irgendwie relativ nahtlos ineinander über. Schon allein, dass ich halt jetzt mit der Apple Watch, die ja am iPhone hängt, mein MacBook entspannen kann, wenn ich mich davor setze und es aufklappe, ist halt einfach so ein kleines Gadget, das oder so ein kleiner Kniff, der es halt schon komfortabel macht. Und wenn man jetzt in umgekehrterweise in der Google-Infrastruktur lebt, warum nicht? Also es ist halt eine Entscheidung, die man irgendwann mal trifft. Und wenn man dann halt jahrelang oder mehrere Jahre lang in dieser Struktur hängt, dann sammelt sich da halt Wissen an, dann sammelt sich Apps an auf den iPhones und da jetzt umzusteigen, vor allem wenn dann das Gerät natürlich auch noch gleich viel kostet. Es gab irgendwann mal so einen relativ bekannten Blog, mir fällt jetzt partout der Name nicht mehr ein, der von iPhone umgestiegen ist auf Android und sich halt so ein 350-Euro-Gerät gekauft hat und dann halt die 400 € wieder in die Software gesteckt hat, die er braucht. Aber wenn halt dann die Android-Geräte genauso viel kosten wie das iPhone, dann ist es halt sinnvoll, da zu wechseln.
Ich glaube, es geht auch nicht um den Umstieg, sondern dass die Android-Nutzer ein adäquates Gerät auch haben.
Ja.
Was mich jetzt ehrlich gesagt, also das Smartphone interessiert mich persönlich für meine Nutzung jetzt nicht so sehr. Was auch witzig ist, was sie vorgestellt haben, ist ein neues VR, Virtual Reality Device. Dann haben sie vorgestellt sowas ähnliches wie Amazon Echo.
Ja.
Also eine Sound.
Google Home.
Google Home, ja.
Ja, das ist, glaube ich, schon länger vorgestellt.
Ja gut, das war mehr so zusammengefasst.
Ja.
Was ich persönlich sehr interessant finde und ich glaube, wenn der in Europa rauskommt, werde ich mir den auch holen, ist Google Wi-Fi. Und zwar ein Router von Google selber.
Ja, nein, den werde ich mir nicht holen.
Nein?
Nein.
Verdammt, sag mir warum.
Also ich habe die Specs noch nicht gelesen, aber ich bin ja, also ich bin ziemlich sensibel, was Google-Produkte angeht. Und wenn dann ein Router von Google bei mir zu Hause steht, ich habe mir kurz überlegt, so ein Nest-Rauchmelder zu kaufen.
Ja.
Aber da ist, glaube ich, sogar ein Mikrofon drin. Mhm. Und wo ich mich dann frage, warum ist in einem Rauchmelder ein Mikrofon drin? Nest ist ja dann von Google gekauft worden und das war, glaube ich, auch so ein bisschen so das K.O.-Argument für Nest, weil einfach dann doch, wenn es wirklich ins Angemachte geht und Überwachungskameras oder Thermostaten von Heizungen oder Rauchmelder mit Überwachungstechnologie ausgerüstet werden, da kommen wir ja nachher bei unserem Yahoo-Thema noch drum.
Kommen wir
drauf. Da habe ich dann echt, also da ist dann so eine Grenze, wo ich sage, das muss jetzt nicht sein. Mhm. Ich habe auch keine Apple-Router, also ich habe einfach eine Fritzbox und Fritzbox-Repeater. Wobei, okay, ich habe so ein so eine Schaltsteckdose von AVM, so eine Decksteckdose, die man direkt an die Fritzbox macht und dann halt coole Sachen programmieren kann. Ich habe das mal im Winter immer an der Weihnachtsbeleuchtung draußen gehabt, dass das bei Sonnenuntergang, also man gibt quasi die Koordinaten ein oder erfasst die Koordinaten, dann weiß der natürlich, wann die Sonne untergeht und man kann dann sagen, eine Viertelstunde vor Sonnenuntergang bis 10 Uhr machen wir die Beleuchtung an. Also ziemlich cool. Die haben jetzt ein Feature freigeschalten in der letzten Firmware, dass diese Steckdosen per Klatschen schaltbar sind. Da habe ich mir auch so kurz überlegt, da sind Mikrofone drin?
Scheiße.
Wieso sagen die einfach?
Okay, nee. Also bezüglich Smart Home, wir kommen da auch später nochmal drauf. Also es ist natürlich, muss man sich auch wieder sehr genau überlegen, ob man, also in welche Welt man da sich begibt. Es ist bei diesen ganzen Kommandos übrigens, sowohl bei Amazon Echo als auch bei dem Google Home, diese Teile senden natürlich die Sprache an den Server, weil die Rechenleistung eines Geräts völlig unmöglich dazu ausreichen kann, die Berechnungen für eine Voice Activation zu führen.
Das würde gehen. Aber das Problem an diesen Geräten oder das Problem an der Spracherkennung ist das Learning, also das Deep Learning.
Es soll sich weiterentwickeln.
Die Spracherkennung selber ist kein Problem, aber dann daraus zu deuten, was du jetzt meinst, da brauchen sie halt die Erfahrung von vielen Geräten. Richtig. Und das wird übers Netz eben verknüpft. Ich meine, Apple hat mit Siri ja auch keine Offline-Funktion, das ist ja alles online. Ja. Das funktioniert ja eh nur, wenn man Internetverbindung hat.
Ja, da gab es ja auch den Aufschrei mit dem Smart TV von, was war Samsung. Das an den Server. Ich meine, wenn man sich genau mal durchüberlegt, wie soll es denn sonst funktionieren?
Ja, aber ich fand's halt witzig, dass, also Smart TV erschließt sich mir komplett überhaupt nicht. Nee, also vor allem nicht so zuhören und Videokamera drin und keine Ahnung was.
Ja, Videokamera ist wieder was
anderes. Ja, nee, weiß nicht, will ich nicht haben. Und ich fand halt cool, dass ich glaube, es stand in der AGB oder in den Datenschutzbestimmungen, dass Samsung einem empfiehlt, wenn man sensible oder geheime Gespräche führen will, soll man den Fernseher einfach vom Strom trennen. Das finde ich witzig. Aber so, zurück zu Google. Also grundsätzlich finde ich es jetzt mal, um wieder ganz zum Anfang zurückzukommen, ich finde es cool, dass Google Handys baut. Mhm. Einfach, weil sie damit so ein Flagship machen. Also da rammen sie halt einen Flock rein und sagen, so stellen wir uns vor, wie Geräte ausschauen, wie Geräte funktionieren.
Eine Referenz
sozusagen. Genau. Und vor allem, wie Geräte halt updatefähig sind.
Richtig.
Weil Google-Geräte, glaube ich, einfach direkt abgedatet werden können.
Werden sie. Das führt dann auch dazu, dass mein Nexus 7 Tablet, das ich schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt habe, letztens wieder am Strom hatte, ewig Updates gefahren hat und jetzt so überladen ist mit zusätzlicher Software, dass ich mir sehr genau überlege, ob ich jetzt ein Custom ROM drauf klatsche oder das ehemalige 200-Euro-Gerät einfach gegen den Mülleimer wandert.
Syncon-Mod.
Das geht.
Kommt da sicher auch bald Nachwuchs? Zwinker, zwinker.
Überwachungskamera.
Ja, Überwachungskamera. Genau. Ja, oder, keine Ahnung. Also ich habe ja so ein iPad, das ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr benutze. Da hängen halt Videos drauf. Das klemme ich dann, wenn wir meinen Sohn wach halten wollen, während einer Autofahrt, Heimfahrt zum Beispiel, klemme ich es halt hinten an den Sitz und dann kann er da ein bisschen Kikaninchen angucken.
Richtig. Jetzt zum Google Router nochmal. Also natürlich muss man sich überlegen, welche Firmen man sich auch ins Haus holt, inwieweit man ihnen vertraut. Was geil ist an diesem Router, und das finde ich persönlich sehr spannend. Zum einen sieht der im Vergleich zu jeder Fritzbox wirklich ansehnlich aus. Das muss man jetzt auch mal sagen, weil also Fritzbox ist zwar technisch gesehen somit das Beste eigentlich, was man an Router haben kann, aber wirscht sind die Dinger wie die Nacht. A. Und B, was dieser Google Router kann, was finde ich eine sehr spannende Erweiterung ist, wenn du mehrere davon kaufst, baut der automatisch von einem Router abgesehen ein WLAN-Netzwerk im ganzen Haus aus.
Ja.
Und das ist was, also wir beide wären in der Lage, verschiedene Geräte so zu konfigurieren, dass du überall einen passenden WLAN-Empfang hast. Ja. Wer sich allerdings nicht so sehr mit beschäftigen will, wie das manchmal nötig ist, der kauft sich drei solche Google-Geräte, stellt die verteilt im Haus auf und dann funktioniert das. Und das ist halt schon was Cooles.
Ja, also da hoffe ich auch, dass AVM irgendwann mal nachzieht. Also AVM hat ja auch zur Fritzbox diese Repeater, die eigentlich ziemlich cool konfigurierbar sind, und also man muss sie halt miteinander verbinden, dann steckt man sie in die Steckdosen und das war's. Die übernehmen auch die WLAN-Einstellungen und zum Beispiel auch das Gäste-WLAN, was ziemlich cool ist auf alle Geräte. Aber wenn man dann halt irgendwas, wie ich habe halt die Repeater auch per LAN angebunden und nicht per WLAN. Und dann ist halt einfach zwei Konfigurationsschritte mehr, und das finde ich schade, dass es AVM nicht automatisch erkennt. Es gibt ja schon länger Alternativen von Ubiquiti, heißen die, glaube ich. Das sind so semi-professionelle Router, eigentlich aus dem Bereich der, so kleine Geschäfte und sowas, dass man halt im ganzen Laden LAN für oder WLAN für Kassensysteme oder für sowas hat. Die sind in einem ähnlichen Price-Range. Ich glaube, bei Google kostet 129 und 3 299, irgendwie sowas.
Richtig, kannst den Dreierpack kaufen für 300
oder so. Ja. Und bei Ubiquiti waren es, glaube ich, 169 für einen und 400 für 3,99 für drei. Mhm. Ist jetzt ein Huni mehr, kann man auch sagen, aber das ist dann professionelle Hardware. Also ich bin jetzt nicht so begeistert von diesem Google Wi-Fi Ding, aber ich habe auch ehrlich gesagt noch keins gesehen oder mir schließt sich jetzt nicht das. Also klar, es ist das einzige, die ersten, die es wirklich offensiv kommunizieren, wie einfach das zu konfigurieren ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob so ein Ubiquiti nicht einfach auch genauso einfach zu konfigurieren ist, aber sie es halt einfach nicht die Marktdurchdringung von Google haben und das halt rausblasen können.
Das ist möglich. Bezüglich welchen Firmen vertrauen wir welche Daten an?
Yahoo! Unsere Lieblingsfirma aus den 90ern und frühen 2000ern.
Plus Lycos.
Ja. Oder Alta Vista? Alta Vista Browser. Meta Search Engine gab es ja auch noch. Ganz genau. Ja, und Yahoo ist einfach nicht tot zu kriegen. Die haben immer wieder so Aufblitzen eigentlich in den letzten Jahren gehabt.
Aber sie versuchen es
selber. Ja, die versuchen es selber. Ich meine, die haben ja schon Dinge gemacht, wo man denkt, keine normale Firma hat es überhaupt. Wahrscheinlich denkt jeder, Yahoo ist witzig. Den vertraue ich jetzt. Weiß nicht. Auf jeden Fall, die hatten ein kleines Datenleak.
Also, die hatten zuletzt ein kleines Datenleak. 500 Account-Daten plus sehr einfachen Passwort-Hash anscheinend sind verloren gegangen und wurden verkauft. Die Daten stammen, das muss man dazu sagen, aus den Jahren 2012 und 2013. Wir sagen ja immer, ändert ja, regelmäßig. 500 Millionen, Entschuldigung. Ja. Und jetzt ist heute rausgekommen, dass Yahoo seit 2 Jahren äußerst eng mit der US-Regierung zusammenarbeitet. Und äußerst eng heißt in dem Fall
über das gesetzliche Maß hinaus, über das gesetzlich geforderte Maß hinaus.
Aha. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr einen Yahoo-Account habt, werden die Mails, die dort eingehen, automatisch auf bestimmte Zeichenfolgen abgescannt und im Zweifelsfall automatisch an einen Supervisor weitergeleitet, der dann diese Mail liest. Und das läuft seit 2 Jahren so. Ja.
Das ist unfassbar. Irre, oder? Vor allem, also ich meine, ich weiß nicht, was sie sich davon versprechen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Zuschüsse vom Staat dafür kriegen oder
Yahoo nur noch überhaupt noch
da. Ja, das keine Ahnung, dass für die eine andere Regel, dass der Insolvenz gilt, wenn sie das so machen. Aber als Firma freiwillig herzugeben und an, also quasi den staatlichen Behörden anzubieten, eine Datencaching oder eine Datenabschöpfschnittstelle zu schaffen und dann auch noch Personal dafür bereitzustellen, der das dann auch noch macht und überwacht. Das ist echt eine Nummer, die ist so unfassbar.
Übrigens spannend auch, dieses komplette Konzept wurde nicht von der Sicherheitsabteilung von Yahoo entwickelt und abgenickt, sondern wurde an der Security-Abteilung vorbei entwickelt.
Das ist ja noch viel besser.
Dass die praktisch gar keine Ahnung hatten und deshalb hat auch der ehemalige Chef dann gekündigt, weil er gesagt hat, habt ihr alle einen Vollschuss eigentlich. Ja. Gut, muss man auch wieder dazu sagen, wir wissen nicht hundertprozentig, also es ist nicht nachweisbar, wie das andere Mail-Anbieter handhaben, weil die US-Regierung natürlich so viel Zugriff auf die Daten haben will, wie auch schon häufig genug erwähnt. Nur da ist jetzt einfach klar, also das sind ungeahnte Ausmaße bislang eigentlich, oder?
Ich bin immer noch sprachlos, was dieses Ausmaß, also beider Fälle, sowohl dieses Datenlecks als auch diese Zusammenarbeit mit der NSA betrifft. Also das ist einfach ein Unternehmen, ist für mich einfach so nicht mehr tragbar. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren meinen Yahoo-Account gekündigt. Ich hatte mal eine Zeit lang alle meine Bilder bei Flickr gebackupt. Das habe ich nicht mehr gemacht und deswegen habe ich den Account dann auch irgendwann mal gekündigt. Aber in dem Fall würde ich da einfach sofort weggehen. Weil was anderes kann man einfach niemandem mehr empfehlen. Also gut, mal abgesehen von der Empfehlung, dass man ein Passwort nicht an mehreren Stellen verwendet und schon gar nicht bei Yahoo. Aber wenn jetzt noch jemand guten Gewissens bei Yahoo seinen Mail-Account hat, dann hat er echt ein Verständnisproblem. Also da muss man weg. Da gibt's nichts anderes.
Es ist ja, also wird ja oft gesagt, wir haben das auch selber schon oft gesagt, dass E-Mail-Kommunikation an sich wie wurde das vor Jahren schon genannt? Es ist so wie eine Postkarte. Ja. Ja. Also es ist mitlesbar, es ist gar nicht so kompliziert, Mails mitzulesen, übermäßig kompliziert, naja, Mails mitzulesen, aber dennoch eine Software, die jede Mail abscannt auf bestimmte Zeichenfolgen und beim kleinsten Verdacht an einen Menschen weitergeleitet wird, der die Aufgabe hat, diese Mail zu lesen, den Absender zu lesen, den Empfänger zu lesen, dein Leben da praktisch sezieren kann. Das ist eigentlich, das ist unfassbar.
Ja. Ja, also da kann man eigentlich nur empfehlen, weg von Yahoo, Leute, geht zu irgendwelchen anderen Providern. Mir fällt es leider keiner ein, der wirklich witzig ist oder der wirklich cool ist. Es gab mal so ein 2 relativ sichere, die wirklich keine Schnittstelle hatten. Mhm. Falls mir sie noch einfallen, posten wir sie in die Shownotes. Ansonsten, ja, ich glaube, man kann aber auch keinen wirklich guten Gewissens empfehlen.
Wir schreiben.
Es sei denn, bezahlte. Ja. Also die kosten halt was. Also ja. Ich meine, wenn du bei Google, die haben halt sind halt die größten. Ja. Und damit sind sie halt die am ehesten im Fokus der Ermittlungsbehörden liegen.
Mit Sicherheit.
GMX sind die Großen in Deutschland.
Und die bieten die E-Mail an, was auch schon wieder eigentlich ja. Für mich ein Ausschlusskriterium für eine Firma ist.
Also eigentlich musst du wirklich einen eigenen Mail-Server aufstellen. Kauft euch eine Synology.
Ist gar nicht so. Oder eine QNAP. Geht mit.
Oder eine QNAP, genau. Einfach so ein Home-NAS. Richtet deine Meldung ein und seid glücklich damit.
Wir schreiben in unsere AGB, wenn ihr wichtige Gespräche führt, schaltet euren Samsung TV, genau. Smart TV aus und führt diese Unterhaltungen nicht per Mail. Signal, nee. Übrigens, vielleicht noch als kurzer Tipp, Signal ist ein Instant Messenger, der jetzt gerade auch wieder in den Medien war, allerdings wegen positiver Meldungen, ja. Weil die US-Regierung wollte Zugriff auf die Daten haben. Signal hat aber gesagt, sind keine da, weil wir sie speichern sie nicht. Also,
ja, nicht schlecht.
Also es gibt Alternativen für sichere oder für einigermaßen sichere Kommunikation im Netz, die E-Mail und vor allem die E-Mail bei Yahoo gehört nicht dazu.
Nee, ganz und gar nicht. Sichere Kommunikation.
Okay.
Wenn du mit deinen Kindern kommunizieren willst. Nein, ich hab zwei Gadget-Tipps für Nerd-Kinder oder für Kinder, die Nerds werden wollen. Und zwar zum einen.
Oder für Kinder von Nerds.
Oder für Kinder von Nerds, genau. Es gibt ja inzwischen ziemlich viele coole Sachen. Also so elektronische Gadgets, die einfach Kinder Spaß bereiten, ohne sie jetzt wirklich zu überfordern. Ich habe zum Beispiel, mein Sohn hört gern Hörbücher. Hörbücher sind immer ein kleines Problem, weil wie kriegt der Mensch oder der Junge Hörbücher? Jetzt kann man hergehen und sagen, gut, ich stelle einen Kassettenrekorder auf. Mhm. Kassettenrekorder, ziemlich blöd, weil zum einen kriegt man keine Kassetten mehr. Also kriegt man schon bei eBay und so weiter, aber die sind teilweise kaputt und Kassettenrekorder, da muss er irgendwelche Tasten drücken und so weiter. Dann natürlich Smartphone, will ich meinem zweijährigen Sohn noch nicht geben oder so ein iPod Touch oder sowas. Mhm. CD-Player scheidet völlig aus, weil der nimmt es einfach raus und kratzt dann mit der Seite auf dem Boden rum, wenn er es irgendwie, also da ist er einfach nur nicht alt genug. Ein Kollege von mir hat jetzt gemeint, Amazon Echo, wenn es kommt. Da kann er im Prinzip sagen, spiel mal, keine Ahnung, Bibi Blocksberg und dann spielt es Bibi Blocksberg. Weiß nicht, ob es funktioniert.
Aber es muss dann auch außerhalb der Reichweite sein.
Genau. Ja. Genau. Ich habe jetzt was gefunden, was eigentlich viele Probleme löst und, ja, sagen wir so, bis auf vielleicht ein bisschen höheren Preis keine neuen schafft. Das Ding heißt Tony Box oder Tonys Box, also wieder Ton, wieder laut. Es ist ein Würfel, der hat so 10, 15 Zentimeter Kantenlänge, ist ein eingebauter Lautsprecher, steht zum Laden auf so einem kleinen Dock und hat oben so eine kleine Fläche, wo man Dinge draufstellen kann, nämlich die Tonys Figuren. Und in diesen Tonys Figuren sind die Hörspiele quasi mit drin. Das heißt, man kauft sich ein Hörspiel wie, keine Ahnung, dabei war jetzt der Löwe, der nicht schreiben konnte. Also ist eigentlich für Ältere gedacht, aber war halt dabei. Das stellt man da drauf, dann fängt die Tonys Box an, also erst muss man es mit WLAN verbinden, dann fängt die Tonys Box an, dieses Hörbuch abzuspielen. Dann nehme ich den Löwe runter, stoppt er. Okay. Stelle ich ihn wieder drauf, geht an der Stelle, wo er vorher aufgehört war, weiter. Ich kann mit den, das sind so kleine Ohren oder so kleine Lipsels, kann man quasi leiser und lauter stellen. Okay. Und wenn man an der Seite klappst, spult er einfach vor oder zurück. Also total cool. Das Ding ist aus dem Rett, also macht einen hochwertigen arbeitenden Eindruck, ist so, ich würde mal sagen, so Segeltuch oder sowas, also so Stoff mit Kunststoffanteilen drin. Ja. Ist also sieht auch nicht besonders empfindlich aus, was jetzt irgendwie Flüssigkeiten oder sowas angeht. Und ich glaube
nicht, dass der Löwe mal was trinken
will. Nicht, dass der Löwe was trinken will, kann ja passieren. Ich glaube, kostet hat damals 75 Euro gekostet. Ich habe das vor einem Jahr schon gefundet. Das war ein Kickstarter oder eine Indiegogo-Kampagne. Ist jetzt gekommen und macht sehr viel Spaß. Also löst das Problem. Mein Sohn ist total begeistert, der nimmt das immer mit, stellt dann seine Figur drauf, wenn er was hören will, nimmt es runter, wenn er es nicht hören will und alles gut. Es gibt diese vorgespielten Figuren, also vorbespielte Figuren, wo man einfach das Hörspiel kauft, kosten so zwischen 12 und 15 Euro dann.
Ja.
Für ein Hörspiel ist jetzt nicht wenig, kostet normal so 8, 9 Euro, wenn man es als Download kauft, aber man kriegt eben diese hübsche Figur. Mhm. Die zweite Lösung, es gibt einen sogenannten Kreativ-Tonys, das sind einfach so Generic-Figuren und die stellt man drauf und dann kann man übers Internet einfach Dinge hochladen. Also da sagt man, stellt man Figur drauf, dann sagt er, hey, du hast gerade eine gelbe Tonys-Figur draufgestellt, was willst du denn da abspielen? Dann lädst MP3s hoch und dann dauert das 5 Minuten an.
Kann man Disturbed.
Ja, funktioniert.
Oh, wow.
Würde funktionieren. Also auch als Erwachsener kann man damit, glaube ich, ziemlich viel Spaß
haben. Jetzt ohne Scheiß. Ich höre auch gerne, also gut, ich höre sie im Auto, da brauche ich so eine Box nicht. Aber wenn ich jetzt, an einem schönen Abend meine Jim Butcher Hörbücher höre, dann, also so eine kleine Wizard-Figur, die ich da draufstelle und jedes Mal ein anderes Hörbuch von Harry Dresden höre, das fände ich total geil.
Ja, jetzt also wurde Spaß. Also ich überlege echt, ob ich noch eine zweite kaufe. Aber also auf jeden Fall das.
Jetzt müsste man eigentlich nur noch die Kommunikation zwischen Würfel und Figur rausfinden und praktisch so manipulieren, dass du halt auch was anderes andere Figuren selber herstellen kannst.
Das stimmt. Also ich glaube, es ist NFC oder irgendwie RFID oder sowas. Mhm. Kann auch Bluetooth sein. Also es leuchtet blau, aber das heißt ja nichts.
Das heißt nichts.
Und es funktioniert auf Anhieb, also kann es eigentlich nicht Bluetooth sein.
Und dann bräuchten sie ja auch Batterie, glaube ich, oder? Bei Bluetooth brauchen beide.
Ja.
Und bei NFC nicht.
Genau, das stimmt.
Also wird sowas in die Richtung
sein. NFC sein.
Das heißt, man kann sich ja auch NFC-Sticker bestellen und die beschreiben. Mhm. Das heißt, man könnte die auch für Erwachsene upgraden und sich dann seine eigenen Figuren basteln.
Man kann ihnen ja vielleicht mal ein Geschäftsmodell vorschlagen. Tony's Adult.
Ja. Das hört sich nicht an wie eine Hörbuchbox.
Der zweite Tipp, wenn man dann mal unterwegs ist, wie ich zum Beispiel am Wochenende, dann will man ja mit seinen Kindern vielleicht auch mal kommunizieren oder einfach sagen, hey, ich bin noch da, mich gibt's noch, ich lebe noch. Und auch da gebe ich meinem 2-jährigen Sohn eben kein Smartphone oder sowas. Und da gibt's ein Gadget, das nennt sich Toymail. Da gibt's jetzt eine zweite Version. Die erste Version habe ich mal hergeschenkt. Das war so semi-gut. Da gab es so Plastikfiguren und das war wirklich billigstes Plastik.
Okay.
Hat auch noch einen Monat lang gerochen und hat sich ziemlich schwer irgendwie in deutsche Infrastrukturen eingewählt. Ich glaube, da war ein Problem mit WLAN-Kanälen, gab es da. Okay. Der hat, glaube ich, nur den Kanal 13 genommen. Der ist in Deutschland eigentlich offiziell gar nicht erlaubt oder irgendwie sowas war da. Das war ein kleines Problem, aber die Idee ist, dass du quasi ein Spielzeug hast, da kannst du eine Taste drücken oder in dem Fall einfach irgendwie damit interagieren und dann kann das Kind was aufnehmen oder halt dir eine Nachricht schicken und du klickst als Push-Nachricht aufs Handy, kannst du dann abspielen und dann antworten. Und dann, wenn du antwortest, dann macht halt diese Figur irgendwie so, oh, I have new mail oder sowas und dann kann er auch auf eine Taste drücken oder das Knautschen oder keine Ahnung was und dann spielt eben die Voice-Nachricht quasi ab.
Und das ist
so eine 1-zu-1-Kommunikation, die eigentlich ziemlich witzig ist.
Und wieder gut, Disturbed.
Oh, wow.
Also man kann seine Kinder auch damit erschrecken, wenn man das wollen würde, deswegen habe ich ja noch keinen Nachwuchs. Vielleicht da auch nochmal ran. Naja, aber das hört sich echt cool an und es ist nun mal so, dass wir in einer Welt leben, in der, wie soll man das positiv ausdrücken, sehr flexible Arbeitszeiten manchmal da sind. Und ich denke, das ist einfach eine coole Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, die halt nicht zu sehr auf, okay, weiß ich nicht, 18:30 ruft der Papa an oder so, sondern das geht halt auch mal zwischendurch. Und so kriegst du halt einen näheren Kontakt einfach her, auch wenn du da, also normale Büroarbeitszeiten oder eben, wie du jetzt am Wochenende darüber hinaus hast.
Ja. Insofern, und vor allem ist es halt wirklich ein One-Trick-Pony, wie man so schön sagt. Also es kann halt genau ein Ding, aber das dann halt dafür gut.
Ja.
Und man muss halt seinen Kindern nicht irgendwie Smartphones geben oder Tablets geben oder irgendwas geben, sondern es ist halt wirklich, es lässt sich halt ein bisschen so in den Haushalt mit einbauen, ohne dass es jetzt groß stört oder ablenkt. Also wenn ich meinem
Sohn... Ich hab Papa verloren. Genau. Was kostet so ein Trumm?
Der Toymail kostet, glaube ich, $50 oder sowas.
Okay, das ist ja auch machbar.
Eigentlich. Ja, es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Verwandtschaft. Wenn so Verwandtschaft da ist, die immer nie wissen, was sie dem Kind schenken sollen, einfach mal ein Toymail oder so eine Tonys Box schenken.
Doch, das hört sich gut an.
Ja, das habe ich die Woche als Tipp mitgebracht. Es gibt noch was. Ich habe noch was gefunden. Du hast, glaube ich, auch noch einen Splitter.
Ja.
Kurzen habe ich. Es gibt Smells Like New Mac Kerzen. Es gibt Duftkerzen mit dem Geruch eines neuen Macs.
Oh, shit.
Also das fand ich.
Hast du ausprobiert?
Nein. Ich fand bloß ich habe es irgendwo im Internet, zwei, dreimal bin ich drüber gestolpert, weil es einfach so kurios war, dass es auf allen Seiten rauf und runter gelaufen ist. Cool fand ich auch dann so eine Aussage von so einem Mac-Fanboy, der dann geschrieben hat, ja, es gibt aber sicherlich kein Tastes Like Google Search-Katzen. Das ist der Unterschied.
Ich hab auch noch was. Ich war am Wochenende baffelt, richtig verwundert über Windows 10 aus zwei Gründen. Zum einen haben sie es wieder geschafft, ein Update hochzuladen, das sich durchgehend installiert, also man den Rechner praktisch nicht mehr anbekommt. So, jetzt kommt aber Nummer zwei. Irgendwann schaltest du den ja aus oder es kommt mal zu einem Stromausfall oder was. Du schaltest ihn wieder an und er erkennt, es ist ein Update schiefgelaufen und was bei Windows 7 auf jeden Fall so war, was bei allen vorherigen Versionen war, du brauchtest eine CD oder ich glaube bei 7 ging es auch schon per USB, praktisch um die Daten nachzuladen, um neu auf dein Windows zugreifen zu können. Jetzt hatte ich so einen Laptop am Wochenende und die Windows eigene Daten Wiederherstellung. Mhm. Obwohl, und das ist für mich auch neu, keine Leiste angezeigt wurde, sondern nur Windows versucht sich auf die vorherige Version down zu, ich weiß nicht, genau weiß ich nicht mehr, hat funktioniert. Das hat problemlos sich praktisch wieder selbst belebt, das System. Und das kenne ich von Windows nicht. Und das vor allem, wir saßen vor diesem Laptop und du siehst einen schwarzen Bildschirm, den Schriftzug und unten dreht sich, kennt das von Windows, dieser Kreis. Mhm. Also da war irgendwie kein Fortschrittsbalken oder da war nichts, das dauert jetzt noch 3 Stunden. Und da haben wir uns gedacht, ach, das kann doch nicht funktionieren. Das hat doch noch nie funktioniert. Ja gut, jetzt lass mal laufen, lass mal Mittagessen. Und danach ging aber der Laptop wieder. Dementsprechend lasst's das bloß durchlaufen.
Sehr gut.
Seit neuestem scheint das zu klappen. Zumindest in manchen Fällen.
Ich habe auch noch zwei verkackte Updates. Apple hatte erst gerade macOS Sierra vorgestellt. 20. September, glaube ich.
Ja.
Und die haben es tatsächlich, also kennst du die U2-Geschichte?
Ja.
Als sie ungewollt auf alle Geräte U2 gepusht haben.
Ja.
Sie haben jetzt tatsächlich macOS Sierra als Obligatory Update eingestellt. Das heißt, alle Geräte, die sich automatisch updaten, haben dieses 3,5 Gigabyte Update runtergeladen. Also sie haben es nicht installiert, aber sie laden es schon mal einfach vorsichtig halberweise runter.
Selbstverständlich.
Damit man einfach mal weniger Plattenplatz hat und sich beim nächsten Mal vielleicht diese völlig überteuerten SSD-Updates bei Apple
zieht. Und sich zumindest kurzzeitig fragt, warum ist mein Netz gerade so langsam.
Ja. Also ich weiß nicht, was er da geritten hat, weil die Update-Rate bei Macs ist war eigentlich immer hervorragend. Mhm. Also jeder hat eigentlich das Update gemacht, weil die Updates ja nichts kosten.
Ja.
Und eigentlich meistens nur Vorteile gebracht haben. Ja. Und dass sie das jetzt einfach so reindrücken. Also vielleicht hat ja der Update-Mensch von Windows 10 bei Apple angeheuert und da hat sich gedacht, ey, da gibt's einen Schalter, da Obligatory Update. Leute, ach, das nehmen wir.
Leute, wir hatten da gute Erfahrungen
mit. Gute Erfahrungen mit Windows 10. Und das zweite, Adobe, meine Lieblingsfirma Adobe, hat letztens ein Update für Photoshop, CC 2015. 15.5 rausgejagt. Und die haben diese scheiß Software, das Programm umbenannt. Bis jetzt hieß es eigentlich immer Adobe Photoshop 2015, CC 2015.
Richtig. Ja.
Binary, also auf dem Mac gibt es ja keine Exe, aber so hieß die Datei.
Ja.
Und die haben das umbenannt in 2015.5. Das heißt, der Ordner im Programmeordner, kam ein zusätzlicher, weil es nicht in den alten geupdatet hat, sondern in den neuen reingeupdatet hat. Alle Links, die in irgendwelchen Anwendungen drin waren, also so Sachen wie Lightroom, ich weiß gar nicht, wer Lightroom herstellt, aber vielleicht, weiß nicht. Lightroom hat nicht mehr funktioniert. Die kompletten Plugins waren in dem alten Ordner, die man so hat. Mein Doc, die Anwendung ging nicht auf, weil sie natürlich auf den falschen Anwendungen verlinkt hat. Also wer sowas macht, der gehört eigentlich links und rechts eine gefotzt. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen böse. Aber wer sowas allen ernstes macht, der gehört einfach verhaftet. Das ist ein absolutes No-Go.
Der gehört verhaftet.
Der gehört verhaftet.
Schweinerei.
Na gut, also ich weiß nicht, wir haben ja immer über Praktikanten rumgehämmert oder auf Praktikanten rumgehackt. Das soll jetzt nicht negativ sein, aber es ist einfach so ein vernünftiger Softwareentwickler, der Ahnung hat, der Erfahrung hat, der weiß, was es seine Auswirkungen hat, wenn man ein Binary umbenennt oder ein Programm umbenennt, der macht sowas nicht. Also ich weiß nicht, ob da bei Adobe die komplette Qualitätssicherung in den letzten halben Jahr einfach in Urlaub gegangen ist oder
Alkohol,
Drogen, keine Ahnung, wo die sitzen, aber die haben in den letzten Jahren dermaßen, in den letzten halben Jahren dermaßen Hammer rausgehaut, wo du einfach denkst, das kann einfach nicht mehr mit rechten Dingen zugehen.
Vielleicht ist es ihnen auch wurscht.
Ja. Weißt du, ja, ich glaube, die haben einfach vollkommen,
zumindest bei manchen Programmen oder bei manchen Anwendungen und dann kann es der wurscht sein.
Dann kann es einfach draufhauen. Es wird Zeit, dass es eine Konkurrenz gibt. Es kommt jetzt als Serif Software, die diese Affinity Photo und Affinity Designer machen. Mhm. Die machen jetzt erst noch ein Desktop Publishing Programm und dann kommt eine Fotoverwaltung. Ich hoffe mal, dass die wirklich reinknallen wie Affinity Photo, weil die einfach die bessere Bildbearbeitung aus meiner Sicht momentan ist. Klar, ich meine, man hat jetzt 20 Jahre lang Photoshop gearbeitet, kennt sich in Photoshop besser aus, aber das Ding ist schneller, kann im Endeffekt das Gleiche und kostet halt nur 50 Euro einmalig.
Das hört sich nach einer Alternative an.
Da
sprechen wir nochmal drüber,
wenn es
denn dann was kann.
Ja. Ich habe übrigens mein iPhone 7 immer noch nicht. Ich bin langsam echt genervt.
Weil ich hätte es jetzt auch gut brauchen können nach deinem Wochenende.
Ja, ich hätte jetzt ein bisschen zur Entspannung einfach mal ein neues iPhone aufgesetzt. Aber ich habe es noch nicht bekommen und bei Telekom konnte mir niemand ein Lieferdatum sagen. Ich bin etwas verwundert.
Und verärgert.
Naja. Okay.
Danke fürs Zuhören. Es hat wieder Spaß gemacht.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.